Jetzt zu unserem Gast heute Abend. Wir freuen uns, dass Ralf Krause, Berlin, sich beteiligt an unserer Vorlesung. Herr Krause ist Experte, wenn man das jetzt in Autorennamen ausdrückt, was wahrscheinlich seinem philosophischen Temperament eher widerspricht, im Dreieck Deleuze, Nietzsche, Spinoza, was jetzt nicht heißt, dass sich seine Kenntnisse ausschließlich darauf beschränken, aber das markiert sein Profil. Ich nenne einige Publikationen, Arbeiten. Da gibt es zum einen eine digitale Publikation. Herr Krause ist Herausgeber der CD Nietzsches Schriften oder der Furor Philosophicus. Das sind nicht nur Quellen, sondern Einleitungstexte, eine ganze Menge philosophische, theoretische Rahmung sozusagen, verbunden aber mit Nietzsche selbst.
Ja, hauptsächlich sind es Nietzsches Texte. Mhm.
Dann gibt es eine Magisterarbeit, die Kunst der Probleme und Fragen, dialektisch denken mit Deleuze. Und dann eine Anzahl von Aufsätzen. Verkehrte Welt, dialektisch denken mit Deleuze. Ein weiterer Deleuze-Aufsatz, Deleuze und die anderen. Und dann gibt es drei Aufsätze, die deswegen vielleicht auch in Darmstadt besonders zu nennen sind, weil sie in Co-Autorenschaft mit Marc Rölli entstanden sind. Die beiden sind nicht nur Leser und Wissenschaftler, die sich mit Deleuze-Guattari beschäftigen, sondern auch das bizephale Schreiben praktizieren, also zu zweit denken und zu zweit schreiben. Da gibt es drei interessante Aufsätze. Ein Deleuze-Guattari-Aufsatz, die Kriegsmaschine in der Struktur des Politischen. Dann Subjektivierung der Macht zu Begehren und Lust bei Foucault und Deleuze. Und schließlich Politik auf Abwägen, eine Einführung in die Mikropolitik von Gilles Deleuze. Dann weiß ich nicht, ob man das nennen darf. Ich habe hier auf meinem Notizzettel eine so gut wie fertige Doktorarbeit mit dem Arbeitstitel Immanente Ethik. Politische Philosophie bei Deleuze mit ständigem Bezug auf Spinoza, Kant, Nietzsche, Heidegger. Also letzteres war eine Erläuterung zum Inhalt, nicht ein Teil des Titels. Da merken Sie aber eben auch, dass das Terrain begangen wird, das auch Gegenstand des Vortrags heute Abend sein wird. Spinozas assoziative Ethik. Wir freuen uns.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung und die Gelegenheit, hier bei der Ringvorlesung Macht sprechen zu können. Ich weiß nicht, wie sehr Sie mit der Philosophie Spinozas und vor allen Dingen der Ethik vertraut sind. Ich werde nicht versuchen, die Ethik jetzt im Rahmen meines Vortrags erst recht nicht in der ganzen Komplexität ihrer Beweisgänge, aber auch nur sozusagen den gesamten Hauptmotiven darzustellen, sondern ich beschränke mich darauf, die Punkte herauszugreifen, die vielleicht am geeignetsten sind, um Spinozas Machtbegriff zu fokussieren, also ein Machtbegriff, der mit Macht ein bisschen unglücklich übersetzt ist eigentlich. Und es handelt sich um die Agendi Potentia, um das Tätigkeitsvermögen, die Wirkungskraft oder auch die Handlungsfähigkeit, so könnte man es vielleicht übersetzen, und werde sie absetzen von einem anderen Begriff, der Potestas. Und damit versuchen, so zwei unterschiedliche Machtbegriffe zu konturieren, wie man sie aus Spinoza und dann eben auch in einer kleinen Absetzung von Hobbes entwickeln kann. Es wird eher ein historischer Vortrag sein, also ich verzichte auf fulminante Aktualisierungen, auch wenn es im politischen Teil zum Schluss ein bisschen den Anschein hat, ist das, glaube ich, doch noch mehr einer tendenziösen Lesart Spinozas geschuldet. Gut, damit beginne ich. Mit seiner im theologisch-politischen Traktat aufgeworfenen Frage, warum die Menschen für ihre Unterwerfung kämpfen, als ginge es um ihre Freiheit, reagiert Spinoza, 1632 bis 77, auf die religiösen und politischen Konflikte, die seinerzeit zum Niedergang der Holländischen Republik führten. Er unternimmt den Versuch, die rivalisierenden Positionen, den religiösen Streit um Willensfreiheit und Prädestination, den politischen um provinziale Selbstbestimmung und staatliche Souveränität, einer rationalen Synthese zuzuführen, die ihre Gegensätzlichkeit überbrückt. Nach der anonymen Veröffentlichung dieses Traktats 1670, Es ist dennoch herausgekommen, ziemlich schnell, dass es Spinoza war. Nimmt Spinoza die Arbeit an seinem Hauptwerk der Ethik wieder auf. Zur Vermeidung weiterer Anfeindungen, die nach dem Traktat massiv auf ihn aufgeprallt sind, verzichtet er jedoch auf eine Veröffentlichung zu Lebzeiten. Die Ethik erscheint zusammen mit dem unvollendeten Tractatus Politicus, auf den ich im zweiten Teil meines Vortrags noch eingehen werde, 1677 im Nachlass. Der von Spinoza in der Ethik beschrittene Beweisgang führt ausgehend von der einen absoluten Substanz Gottes zur Erkenntnis der göttlichen Vollkommenheit der Natur. Ohnmacht und Leiden, für Spinoza die Quellen ideologischer Konflikte, können demnach keinem Mangel der Natur geschuldet sein. Sie dokumentieren lediglich, dass wir unser Vermögen des Handelns und Denkens nicht ausschöpfen. Aus der Unfähigkeit, der Positivität des Absoluten in der Natur teilhaftig zu werden, erklärt sich Spinoza die Anfälligkeit für Mystifikationen über Gott und die Welt, die die empfundene Ohnmacht noch verstärken. Sobald uns aber die Einsicht in die Naturgesetze dazu befähigt, entsprechend ihrer Ordnung tätig, aktiv zu werden, verflüchtigen sich mit der Ohnmacht auch die Trugbilder, die sie zu legitimieren schienen. Und auf dem höchsten Niveau der spinozistischen Erkenntnis erweist sich schließlich alles, was Mangel, Negativität und Leiden hervorruft, als nichtig bzw. substanzlos. Denn die intuitive Erkenntnis schwingt sich auf zur Schau des eigenen Wesens, so wie es in und durch Gott ewig ist. Sie erfasst sich und die Welt sub specie aeternitatis. Ich schicke dies aus zwei Gründen voraus. Erstens werde ich Ihnen im Folgenden den spinozistischen Übergang zur höchsten Erkenntnis und der mit ihr verbundenen Glückseligkeit vorenthalten. Zweitens ist dieser Übergang im Gefolge Hegels des Öfteren als Nivellierung der endlichen Existenz interpretiert worden, deren ganzes Streben darauf gerichtet sei, wieder in die Totalität des Absoluten einzugehen. Dagegen schließe ich an eine Interpretationslinie an, die Spinozas Hierarchie der drei Erkenntnisweisen, imaginär, adäquat, intuitiv, nicht als ein Überwindungsgeschehen deutet, sondern für deren Koexistenz plädiert. Auf diese Weise tritt der spinozistische Begriff einer Macht, die als Agendi Potentia in der körperlichen Affektions- und Affektfähigkeit verankert ist, in den Vordergrund. Im ersten Teil meines Vortrags möchte ich skizzieren, wie Spinozas Ethik diese Macht aus der natürlichen Interdependenz und Interaktion entfaltet. Gezeigt wird, wie sich die in der Natur angelegten Gemeinsamkeiten durch den Zusammenschluss von Körpern und Individuen produktiv ausgestalten lassen. Im zweiten Teil möchte ich diesen Machtbegriff von dem der Potestas als Herrschaft absetzen. Die Unterscheidung von Potestas und Potentia ist in neuerer Zeit vor allem von Spinoza-Kommentatoren wie Antonio Negri, dort ganz massiv, und Etienne Balibar prononciert worden. Sie erachten Spinozas Philosophie als impulsgebend für eine kollektive Praxis gesellschaftlicher Selbstkonstituierung oder Institutionalisierung. Ich möchte diesen Gedanken eher konventioneller aufgreifen und die spinozistische Potentia im Kontrast zu dem Theoretiker profilieren, der neben Descartes Spinoza am stärksten beeinflusst hat, nämlich Thomas Hobbes. Aber ich beginne mit Gott, wie auch Spinozas Ethik, Gott oder die Natur. Ich will nicht die ganze Beweiskette jetzt versuchen zu rekapitulieren, das würde wahrscheinlich auch weit vom Thema abführen, in der Spinoza beweist, dass es nur eine absolute Substanz, nämlich Gott, geben kann. Doch von dieser absoluten Substanz geht dann der weitere Prozess, der weitere Argumentationsgang der Ethik aus. Spinoza setzt sich mit seiner wesentlich an Descartes geschulten Methode zum Ziel, den Gottesbegriff auf neue Weise mit dem mechanisch-geometrischen Naturverständnis zu vereinbaren. Gott oder die absolute Substanz versteht Spinoza als Ursache der Welt und ihrer Erkenntnis derart, dass Gott in und durch sich selbst ist, natura naturans, in genau dem Sinne, in dem die Welt, natura naturata, in und durch Gott ist. Obgleich Gott also nicht in pantheistischer Manier mit der Naturordnung verschmolzen wird, lässt sich die Natur der endlichen begrenzten Dinge allein durch die Einsicht der in ihr wirkenden Ursache, nämlich Gott, adäquat erkennen. Die Macht Gottes äußert sich laut Spinoza vollständig in dem, was aus seiner Natur mit gesetzmäßiger Notwendigkeit folgt und uns in den Formen der Ausdehnung, Extensio und des Denkens, Cogitatio, zugänglich sind, also den laut Descartes zwei Substanzen, die es gibt, res cogitans und res extensa, die Spinoza als Attribute einer Substanz begreift. Denn als Modi des Absoluten partizipieren wir in unserer körperlichen und geistigen Existenz an ein und derselben göttlichen Substanz. Damit widersetzt sich Spinoza zunächst einer unzugänglichen Transzendenz Gottes. Dessen Vollkommenheit entspricht nicht der Idee eines unsere beschränkte Seins- und Denkweise unendlich überschreitenden Wesens. Folglich lässt sich die göttliche Vollkommenheit auch nicht durch das Höchstmaß von Eigenschaften wie Allmacht oder Allwissenheit bestimmen. Nach Gilles Deleuze besteht, ich zitiere, eines der grundlegenden Themen der Ethik darin, Gott jegliche Macht Potestas abzusprechen, die der eines Tyrannen oder sogar eines aufgeklärten Fürsten analog wäre. Gemäß der Ethik 1, Lehrsatz 29, gibt es, ich zitiere, in der Natur der Dinge nichts Zufälliges, sondern alles ist Kraft der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt, auf gewisse Weise zu existieren und zu wirken. Aufgrund der durchgängigen Notwendigkeit kann die göttliche Vollkommenheit ebenso wenig Ausdruck eines souveränen Willens oder eines verborgenen Zwecks sein. Solche Auffassungen widersprechen laut Spinoza gerade der vollkommenen Positivität des Absoluten, weil sie unterstellen, dass Gott nicht aus der ihm eigenen Notwendigkeit handele, beziehungsweise das aus seiner Natur Folgende noch unvollkommen sei. Spinoza sieht darin lediglich allzu menschliche Projektionen, die einem unangemessenen Verständnis der göttlichen Natur geschuldet sind und Aberglaube, Ohnmacht und Unterwerfung befördern. Ich zitiere aus Ethik 2, Lehrsatz 3, Anmerkung. Denn niemand wird, was ich will, also Spinoza, richtig auffassen können, wenn er sich nicht sehr davor hütet, Gottes Macht mit der menschlichen Macht oder dem Recht der Könige zu verwirren. Körper und Geist. In der Vorstellung von göttlicher Allmacht und Willensfreiheit findet Spinoza die nicht minder unangemessene Ansicht einer Herrschaft des Geistes über den Körper wiedergespiegelt. Spinoza mokiert sich über Descartes und die Scholastiker, die auf der Willensbestimmung von Vernunft oder Seele beharren und die Ohnmacht oder Schwäche als Makel der menschlichen Natur beklagen, sich nicht vom Intellekt, sondern von den Leidenschaften bestimmen zu lassen. Ich zitiere, und wer die Ohnmacht der menschlichen Seele mit besonderer Beredsamkeit und Schärfe durchzuhecheln versteht, der wird für göttlich gehalten. Ihnen entgegnet Spinoza, dass der Geist über den Körper nicht in der Art eines Staats im Staate regiert, vielmehr wird der Körper ausschließlich entsprechend der Wirkungsweisen und Gesetzmäßigkeiten der Natur, also kausalmechanisch, zum Handeln oder Leiden bestimmt. Da nun nach Spinoza und Spinozas Definition Gottes Denken und Ausdehnung keine zwei getrennten Substanzen sind, wie bei Descartes, sondern zwei verschiedene Attribute oder Aspekte ein und derselben absoluten Substanz ausdrücken, schließt er eine Vorherrschaft des Intellekts über den Körper aus. Nach Ethik 3, Lehrsatz 2, kann weder der Geist den Körper zum Denken, noch der Körper den Geist zu Ruhe und Bewegung bestimmen. Aus demselben Grund, dem Monismus der Substanz, korrespondieren die Kausalordnung der ausgedehnten Natur und die Ideenverkettung im Geist. Denn Geist und Körper sind nach Lehrsatz 3, Anmerkung, ein und dasselbe Ding, das bald unter dem Attribut des Denkens, bald unter dem Attribut der Ausdehnung begriffen wird. Daher kommt es, dass die Ordnung und Verknüpfung der Dinge einerlei ist, ob man die Natur unter diesem oder jenem Attribut, unter Ausdehnung oder Denken begreift. Davon ausgehend entfaltet Spinoza sein ethisches Programm, das die Erkenntnis der naturgesetzlichen Ordnung an die Handlungsfähigkeit des Körpers knüpft. Ich zitiere, was die Wirkungskraft, agendi potentia, unseres Körpers vermehrt oder vermindert, fördert oder hemmt, dessen Idee vermehrt oder vermindert, fördert oder hemmt die Denkkraft, cogitandi potentia, unserer Seele. Spinoza erklärt, dass wir gar nicht wissen, was ein Körper eigentlich vermag. Denn statt die Fähigkeiten des Körpers der Willensbestimmung des Geistes zu unterstellen, gelte es zu zeigen, wozu der Körper allein nach den Gesetzen der Natur bestimmt wird. Diese Bestimmungen gewinnt Spinoza aus der kausalmechanischen Wechselwirkung von Körpern, wobei Körper weit verstanden ist. Es geht eben Partikel, Körper, also es geht um Teile. Ein Körper ist zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen in verschiedenen Verhältnissen. Es geht also nicht nur um Organismen in dem Sinne. Die Affektionen, die ein Körper von anderen empfängt oder auf diese ausübt, sind je nach dessen variabler Konstitution, seinem dauernden Selbsterhaltungsstreben, Conatus, vorteilhaft oder abträglich. Was mit dem Zustand des eigenen Körpers korrespondiert, darin Eingang findet oder sich mit ihm assoziieren lässt, erweitert dessen Handlungsfähigkeit. Was ihn schädigt oder zersetzt, schwächt ihn und seine Wirkungskraft auf andere Körper. Die Fähigkeiten, über die ein Körper verfügt, lassen sich demnach nicht allgemeinbegrifflich nach Gattung oder Art fixieren. Sie wandeln sich entsprechend der vielfältigen Einwirkungen, für die er sich empfänglich zeigt. Umso größer das Spektrum seiner Affizierbarkeit ist, desto reichhaltiger wird das Vermögen des Geistes, Ideen dieser Affektionen zu bilden und zu verknüpfen. Weit entfernt davon, den Geist oder Intellekt als autonome Instanz der Selbstbestimmung aufzufassen, definiert ihn Spinoza als die Idee des existierenden Körpers. Gemäß Lehrsatz 19 des zweiten Teils erkennt der menschliche Geist, ich zitiere, den Körper und weiß um seine Existenz nur durch die Ideen der Affektionen, die der Körper erleidet. Die Korrelation von Körper und Geist verdichtet sich in Spinozas Definition des Affekts. Unter Affekt verstehe ich die Affektionen des Körpers, durch die die Wirkungskraft des Körpers vermehrt oder vermindert, gefördert oder gehemmt wird und zugleich die Ideen dieser Affektionen. Allerdings divergieren die Beurteilungen dieser Korrelation erheblich. So urteilt beispielsweise Otto Bensch, dass Spinoza in der psychologischen Betrachtung der Affekte seinen Intellektualismus auf die Spitze treibt. Ich zitiere, die Gemütszustände sind nicht etwa von Ideen abhängig, sie sind vielmehr Selbstideen. Andere Spinoza-Kommentatoren betonen dem entgegen, dass es sich hierbei um eine dezidiert körperlich, leiblich verankerte Erkenntnisdimension handelt, die sich als Bodily Awareness, Genevieve Lloyd, Psychosomatical Nexus, Willy Goetschel oder mit Gilles Deleuze als Affektfähigkeit auszeichnen lässt. Zwar trifft es zu, dass Spinoza diese erste Erkenntnisart für inadäquat erklärt, die in den Ideen erschlossenen Körperzustände, also die affektiv erschlossenen Körperzustände, sind bloße Vorstellungsbilder, Imagines. Sie stellen lediglich einzelne, zufällige, äußerlich bedingte Wirkungsweisen, nicht aber deren ursächliche Wirkungsgesetze vor. Derart vermitteln sie weder eine angemessene Idee des eigenen noch anderer Körper. Jedoch ebnet die affektive Erfahrung den Weg zur rationalen Erkenntnis der Naturordnung. Im Einklang mit der wachsenden Fähigkeit des Körpers, entsprechend dieser Ordnung in gelingender Interaktion mit anderen tätig zu werden. Affektionen und Affekte verurteilen den Geist also nicht zur Passivität, zur bloßen Hinnahme äußerlicher Eindrücke. Weil niemand frei, niemand vernünftig geboren wird, lässt sich die aktive Entfaltung der Vermögen des Handelns und Denkens nicht von der Affektfähigkeit des Körpers trennen, die den Geist zur Bildung von Ideen anregt. Aus den Affekten erfahren wir weiterhin, was gut oder schlecht für uns ist. Ich zitiere, die Erkenntnis des Guten und des Schlechten ist nichts anderes als der Affekt der Freude und der Trauer, sofern wir seiner bewusst sind. Beweis, wir nennen gut oder schlecht das, was der Erhaltung unseres Seins nützt oder zuwider ist, das heißt, was unsere Wirkungskraft fördert oder hemmt. Zitat Ende. Dass Spinoza gut und schlecht am konkreten Nutzen für die dauernde Selbsterhaltung, die Steigerung oder Schwächung des Tätigkeitsvermögens von Körper und Geist bemisst, hat seiner Ethik verschiedentlich die Etikettierungen des Immoralismus, Voluntarismus, Utilitarismus oder auch Egoismus eingetragen. Er bekennt sich, in Anlehnung an Hobbes, zum natürlichen Recht eines Körpers, alles zu tun, was er vermag, weil dies seiner vom Selbsterhaltungsstreben bestimmten Natur entspricht. Allerdings ist Spinoza davon überzeugt, dass sich das Nutzenstreben mit einer tugendhaften, vernünftigen Lebensführung zwanglos vereinbaren lässt. So erklärt er in 4 Lehrsatz 20 der Ethik, je mehr einer danach strebt und je mehr er dazu imstande ist, seinen Nutzen zu suchen, das heißt sein Sein zu erhalten, desto mehr ist er mit Tugend begabt. Gut zu leben bedeutet demnach nicht, sich höheren moralischen Prinzipien anzupassen, die im Widerstreit zu den natürlichen Bedürfnissen oder Bestrebungen stehen. Denn für Spinoza streben wir natürlicherweise nach dem, was uns Freude bereitet, mit unserer Natur zusammenstimmt und ihre Fähigkeiten steigert. Im Gegensatz dazu bezichtigt er, die ich zitiere, die Abergläubischen, die sich besser darauf verstehen, das Laster zu schelten, als die Tugend zu lehren, auf nichts anderes aus zu sein, als andere ebenso elend zu machen, wie sie selbst sind. Der Aberglaube, ein weiteres Zitat, scheint gerade umgekehrt zu behaupten, gut sei, was Trauer bringt, dagegen schlecht, was Freude bringt. Im Briefwechsel mit Blainberg illustriert Spinoza diese Verkehrung von Gut und Schlecht am Sündenfall Adams. Die göttliche Mahnung sei von Adam missverstanden worden. Wollte Gott ihm mitteilen, dass der Verzehr des Apfels seiner körperlichen Konstitution unzuträglich ist, glaubte Adam, unwissend über die Naturgesetze, ihm sei ein moralisches Verbot verkündet worden. Daher sah er seinen Verstoß als Sünde an und deutete die schädlichen Folgen als göttliche Strafe. Er verwechselte das, was schlecht für ihn ist, mit einer moralischen Sanktion. Wenngleich Spinoza seinerseits ein Musterbild des freien Menschen skizziert, erscheint ihm eine der affektiven Erfahrung enthobene Normativität schon deshalb suspekt, weil es angesichts der notwendigen Vollkommenheit der göttlichen Natur nichts an sich Gutes oder Schlechtes geben kann. Die ethischen Kriterien beziehen sich demnach auf das Streben der Individuen. Sie bewerten, inwieweit sich deren Zwecke und Intentionen innerhalb der natürlichen Interdependenz verwirklichen lassen. Das als nützlich erkannte Gute stellt deshalb keine rein subjektive Frage von Prioritäts- und Präferenzentscheidungen dar. Abstrahiert vom Naturzusammenhang und den körperlichen Interaktionen bleibt es für Spinoza unbestimmt, weil wir, wie er sagt, ein Teil der Natur sind, der für sich und ohne andere Teile nicht begriffen werden kann. An dieser Stelle hakt Genevieve Lloyd zum Beispiel ein, wenn sie mit Spinoza eine ökologische Ethik zu entwerfen versucht. Mit anderen Worten genügt es nicht, mit gutem Willen zu handeln. Die Idee eines individuellen freien Willens bleibt ein bloßes Vorstellungsbild, weil sie die Zugehörigkeit des Einzelnen zur Natur als Ganzer verkennt. Nun komme ich zur Potentia Agendi. Was Spinoza unter Handlungsfähigkeit, Tätigkeitsvermögen oder Wirkungsmacht versteht, ist das Vermögen, sich selbst zur Ursache dessen zu machen, was einem widerfährt. Diese Selbstbestimmung weicht erheblich von dem ab, was Kant später als Kausalität durch Freiheit definieren wird. Wie gesagt, geht es Spinoza nicht um eine unbedingte autonome Willensbestimmung. Stattdessen entwickelt er die Fähigkeit zum selbstbestimmten Handeln aus den freudigen Leidenschaften, in denen natürliche Korrespondenzen erfahrbar werden. Diese empfundenen Übereinstimmungen regen den Geist zur Bildung von Gemeinbegriffen an, in denen die Ursache der Übereinstimmung erkannt wird. Die Erkenntnis der Ursache nennt Spinoza eine adäquate Idee, weil in ihr eine zuvor nur in ihrer zufälligen Wirkung empfundene Affektion nun als notwendig vorgestellt wird. Zugleich machen wir uns durch solche Ideen selbst zur formalen Ursache. Denn vormals bloß äußerlich bewirkte Freuden wandeln sich in Kenntnis ihrer Ursache zu aktiv hervorgebrachten. Wenn wir daher von einer dieser Affektionen, so Spinoza, die adäquate Ursache sein können, dann verstehe ich unter dem Affekt eine Handlung, im anderen Fall eine Leidenschaft. Deshalb hängt eine aktive Selbstbestimmung nicht so sehr von einer Neutralisierung der Affekte ab, was man in aristotelischer Tradition unter dem Problem Affekt und Selbstbestimmung verstehen kann. Weit eher kommt es Spinoza darauf an, den freudigen Affekten die Beständigkeit zu verleihen, die ihnen als Leidenschaften abgeht. Mittels der aus spezifischen Übereinstimmungen gewonnenen Gemeinbegriffe befreit sich der Geist sukzessiv von der äußerlichen Abhängigkeit körperlicher Affektionen. Er wird fähig, das Zusammenwirken anderer mit dem eigenen Körper auf nutzbringende Weise zu gestalten, indem er gezielt die Verbindungen anstrebt, um deren Produktivität er für das eigene, aber auch kollektive Tätigkeitsvermögen weiß. In den Gemeinbegriffen drückt sich aus, was sowohl im Teil wie auch im Ganzen ist. Worin die einzelnen Teile oder Körper im Ganzen partizipieren, davon existiert in Gott eine adäquate Idee, weshalb auch der menschliche Intellekt davon ausschließlich adäquate Ideen bilden kann. Das allen Individuen gemeinsam resultiert notwendig aus der Zugehörigkeit zur göttlichen Natur. Vernünftig betrachtet, so Spinoza, ist deshalb der Mensch dem Menschen am nützlichsten. Denn für den Menschen ist am nützlichsten das, was mit seiner Natur am meisten übereinstimmt, das heißt der Mensch. Sofern die Menschen nach Leitung der Vernunft leben, und nur insofern stimmen sie auch notwendigerweise ihrer Natur nach immer überein. Andererseits, und das bricht mit dem Intellektualismus aus der Substanzdeduktion, andererseits erklärt Spinoza, insofern als die Menschen den Leidenschaften unterworfen sind, kann man nicht sagen, dass sie der Natur nach übereinstimmen. In der Weise sind sie Individuen. Angesichts dessen kommt den Gemeinbegriffen im vierten und fünften Teil der Ethik eine dezidiert praktisch produktive Funktion zur Herausbildung von Gemeinsamkeiten zu. Ohne die körperlich-affektive Erfahrung von Übereinstimmungen könnten wir überhaupt keine Idee eines Gemeinbegriffs bilden. Zudem hören wir bei aller Vernunft nicht auf, leidenschaftliche Lebewesen zu sein, die ihre partikularen Zwecke und Interessen verfolgen. Deshalb hält es Spinoza für verfehlt, die Vergemeinschaftung idealtypisch aus einer Vernunft bloß aus einer vernunftmäßigen Übereinstimmung zu begründen. Ich komme jetzt zu den eher politischen Konsequenzen, die sich aus Spinozas Gemeinbegriff im Zuge der Entfaltung von, also Entfaltung kollektiver Tätigkeitsvermögen entwickeln lassen. Seinen politischen Traktat leitet er mit dem Vorwurf ein, die klassischen Politikmodelle hätten sich idealisierte Wunschbilder der menschlichen Natur zum Maßstab genommen. Ein weit realistischeres Profil der menschlichen Natur findet Spinoza dagegen in Thomas Hobbes' Charakterisierung des Naturzustands vorgezeichnet. Im Naturzustand folgt jeder und jede, soweit es geht, dem natürlichen Nutzenstreben. Zum Übergang in eine zivile Ordnung, in der die Menschen einträchtig leben und sich untereinander Hilfe leisten können, sei es daher nötig, so Spinoza, dass sie auf ihr natürliches Recht verzichten und einander Sicherheit dafür geben, nichts tun zu wollen, was zu des anderen Schaden gereichen könnte. Die erforderlichen Verzichtsleistungen sind für Spinoza eine Frage der Affektökonomie, der zufolge ein Affekt nur durch einen entgegengesetzten Stärkeren unterdrückt werden kann. Vordergründig scheint Spinoza also voll und ganz der Hobbeschen Auffassung anzuhängen, dass allein die Angst vor größerem Schaden den Einzelnen dazu motivieren kann, seinem natürlichen Nutzenstreben zu entsagen. Gegen diese Gleichsetzung verwehren sich jedoch diejenigen Autoren, die bei Spinoza ein Modell der Vergesellschaftung oder treffender Vergemeinschaftung entdecken, das sich auf die Potentia, die Vermögen der Menge, beruft. Diesen Ansatz möchte ich im Kontrast zum Hobbeschen Souveränitätsmodell in einigen Punkten akzentuieren. Bei Hobbes überdauert etwas von der Vorstellung, dass sich die Vernunft als Staat im Staate die Leidenschaften unterwerfen muss. Und sei es um den Preis einer Übertragung des eigenen Willens an einen Souverän. Allein die Furcht mag für Hobbes die Leidenschaften zu bändigen und die Menschen zur Staatsraison zu bringen. Demgegenüber spricht er dem Naturzustand, den er beständig mahnend heraufbeschwört, sobald die Souveränität des Staates angetastet scheint, jegliches soziale Potenzial ab. Dies markiert einen deutlichen Unterschied zu Spinozas Naturrechtsverständnis. Was den Menschen antreibt, seinen Nutzen zu verfolgen, ob Leidenschaften oder Vernunft, folgt stets den Gesetzen der Natur und damit dem Recht, das jedem von Natur aus eignet. Laut Spinoza, oder wie Spinoza sagt, denn der Mensch, mag er von der Vernunft oder bloß von der Begierde geleitet sein, handelt lediglich den Gesetzen und Regeln der Natur gemäß, das heißt Kraft des Rechts der Natur. Das individuelle Nutzenstreben steht demnach ebenso wenig im krassen Widerspruch zur Vernunft, wie der Naturzustand zum Gesellschaftszustand. Spinoza, der das Soziale nicht als radikalen Bruch mit dem Naturzustand begreift, möchte es aus dem natürlichen Selbsterhaltungsstreben entwickeln. Die Ethik präsentiert in zwei Beweisgängen ein Modell sozialer Integration, das einerseits aus der vernunftgeleiteten Organisation des Gemeinsamen resultiert, zum zweiten aber von den affektiv individuellen Bestrebungen ausgeht. Dass die Einzelnen trotz und dank ihrer vielfältigen unterschiedlichen Affekte danach streben, sich mit anderen zu verbinden, bedeutet den Affekten ihre Produktivität und Positivität zurückzuerstatten. Auch die Individualität der Leidenschaften, dessen also, was jeder und jede jeweils liebt, hasst, begehrt, wertschätzt, verabscheut, fürchtet oder hofft, kann als verbindendes Element unter den Menschen wirken. Dies entwickelt Spinoza im zweiten Beweis zu 4, Lehrsatz 37, indem er darstellt, dass ein von jemandem geliebtes Gut umso begehrenswerter und beständiger erscheint, wie es auch von anderen geschätzt wird. Mithin wird er streben, dass die übrigen es gleichfalls lieben. Hier zeigt sich, laut Etienne Balibar, eine überraschende Idee ab. Im sozialen Impuls zur Identifikation drückt sich die Vorstellung gemeinsam erstrebter Güter aus, deren Beständigkeit und Wert durch kollektive Wertschätzung anwächst. Hieraus ergibt sich eine weitere Absetzung von Hobbes. Spinoza begnügt sich nicht damit, das natürliche Recht der Individuen einem zerstörerischen Konkurrenz- und Prestigekampf auszuliefern. Zwar bleibt auch für ihn das natürliche Recht jedes Einzelnen hypothetisch, solange es von jedem anderen mit gleichem Recht angegriffen werden kann. Doch führt das Nutzenstreben der Individuen nicht unweigerlich zum Kriegszustand oder nötig zu einer vertraglichen Rechtsabtretung des eigenen Vermögens. Vielmehr kann es, wo sich gemeinsame Interessen abzeichnen, die Assoziation der Kräfte und Vermögen befördern. Ich zitiere aus dem politischen Traktat 2, Paragraph 13. Wenn zwei auf einmal zusammenkommen und ihre Kräfte verbinden, dann vermögen sie zusammen mehr und haben folglich zusammen mehr Recht auf die Dinge der Natur als jeder für sich allein. Und je mehr Verbündete so ihre Kräfte zusammengeschlossen haben, umso mehr Recht werden sie alle zusammen haben. Solche Verbindungen verleihen dem natürlichen Recht eine gewisse Beständigkeit und Sicherheit. Sie befreien die Individuen zumindest partiell aus ihrer Abhängigkeit von kontingenten Wirkungen und äußerlichen Einflüssen. Indem sie ihre Kräfte im gemeinsamen Streben nach Selbsterhaltung bündeln, werden die Individuen kollektiv fähiger, vieles auf vielerlei Weise zu bewirken und hervorzubringen. Noch ein Zitat aus dem politischen Traktat, 2 Paragraph 7. Weil schließlich alle Menschen, mögen sie ungebildet oder gebildet sein, allenthalben sich zu geselligem Umgang verbinden und immer schon irgendeinen staatlichen Zustand herstellen, sind die Ursachen und natürlichen Grundlagen des Staates nicht den Lehrsätzen der Vernunft zu entnehmen. Sie sind vielmehr aus der gemeinsamen Natur oder Verfasstheit der Menschen herzuleiten. Spinozas Abkehr vom Hobbeschen Modell staatlicher Herrschaft möchte ich zum Abschluss an 3 Begriffsbestimmungen verdeutlichen. Der des Friedens, der Freiheit und der Souveränität. Alle 3 dokumentieren die Verlagerung der sozialen Ordnung von der Potestas eines Souveräns auf die Potentia der Menge. Erstens zum Frieden. Frieden definiert Hobbes als schlichte Abwesenheit des Kriegszustandes. Spinoza moniert, dass ein allein von der Furcht des vor Krieg zusammengehaltenes Gemeinwesen mehr einer Einöde gleicht als einem sozialen Verbund, der von der Achtung der Bürger getragen und gestützt wird. Ein Staat, der seine zentralen Aufgaben der Friedenserhaltung und Sicherheit nur repressiv erfüllt, trägt nichts zur Entfaltung der Fähigkeiten seiner Bürger bei, sondern ist bestrebt, deren sozialen Geltungsspielraum als latente Gefährdung seiner Souveränität einzuengen. Zweitens, dementsprechend beschränken laut Hobbes die bürgerlichen Gesetze die natürlichen Freiheiten, sodass als Freiheit, für Hobbes Bewegungsfreiheit, der Untertanen das verbleibt, was nicht gesetzlich geregelt ist. Spinoza distanziert sich von einem solchen negativen Freiheitsbegriff. Wie er im politischen Traktat erklärt, ist die Freiheit eine Tugend, das heißt eine Vollkommenheit, der er die Ohnmacht gegenüberstellt. Frei sein heißt für Spinoza, fähig und tätig zu sein, nicht aber seinen Leidenschaften nachgeben, wie dies Hobbes nahelegt. Was Hobbes als natürliche Freiheit und residuale Freiheit im Staat versteht, ist für Spinoza daher ein Kennzeichen von Ohnmacht und von Unvermögen. Während Hobbes Furcht und Freiheit für vereinbar erklärt, betont Spinoza deren Diskrepanz. Eine freie Menge wird nämlich mehr von Hoffnung als von Furcht geleitet und ist darauf aus, das Leben zu gestalten, statt nur dem Tod zu entrinnen. Drittens, demnach kann sich die Souveränität nicht als Repressionsmacht legitimieren. Sie verspielt ihre Akzeptanz, wenn sie ihre Herrschaft auf der Instrumentalisierung der Furcht ihrer Untertanen vor einem vorgeblichen Rückfall in einen kriegerischen Naturzustand gründet. Ohne Souveränitätsinstanz löst sich laut Hobbes ein sozialer Verbund in eine unorganisierte Menge atomisierter Individuen auf. Indessen geht aus spinozistischer Sicht die Souveränität von der Macht der Menge aus. Ich zitiere aus dem politischen Traktat 2, Paragraph 17. Dieses Recht, das durch die Macht der Menge definiert wird, nennt man als Regierungsgewalt gewöhnlich die Souveränität des Staates. All dies erlaubt Spinoza, den Gemeinschaftsbegriff anders denn als vertragliche Abtretung oder Preisgabe der natürlichen Rechte an eine Herrschaftsinstanz zu konzipieren. Weil für Spinoza, ich zitiere, dass jedem einzelnen Menschen zukommende rechte Natur im staatlichen Zustand nicht verschwindet, erwächst die Souveränität eines Gemeinwesens aus der Potentia der Individuen, sich zu assoziieren und gemeinsam Gemeinsamkeiten zu institutionalisieren. Dem Staat erteilt Spinoza die Aufgabe, dort institutionell Gemeinsamkeiten zu schaffen, wo es den Einzelnen an Assoziationsfähigkeit gebricht. Zwang, Strafandrohung, die es bei Spinoza durchaus gibt, sind die Kehrseite des produktiven sozialen Bestrebens nach gelingender Assoziation, nicht aber deren raison d'être. Ein Staat, der von trübsinnigen Leidenschaften seiner Bürger zehrt, der Passivität und Unterwürfigkeit verlangt, Aberglaube und Furcht verbreitet, verliert mit dem Schwinden der Macht der Menge zugleich eine eigene Souveränität. Ein Gemeinwesen dagegen, dessen Einrichtungen so beschaffen sind, dass sie den kollektiven Nutzen der Bürger vorantreiben und deren Fähigkeiten steigern, trägt dazu bei, Freiheit und Vernunft zu verbreiten, wenn auch mit den Mitteln, die auf die individuelle Affektökonomie abzielen. Ich zitiere zum Abschluss nochmal aus der Ethik: Was zur staatlichen Gemeinschaft der Menschen beiträgt oder was bewirkt, dass Menschen einträchtig leben, ist nützlich, dagegen ist schlecht, was Zwietracht in den Staat bringt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.